Wer entscheidet eigentlich darüber, was gute und was schlechte Bildung ist?
Eine boshafte und eine vielleicht etwas überlegende Antwort. Fangen wir mit der boshaften an. Diejenigen, die darüber entscheiden, sind die Schulbuchverlage. Die Kommissionen dominieren, welche Schulbücher zugelassen werden und welche nicht und was in den Schulbüchern steht und was nicht. Und darüber wird eigentlich in der Öffentlichkeit viel zu wenig diskutiert. Die zweite, etwas moderatere Antwort ist, jeder Lehrende, jeder Pädagoge ist verantwortlich für diese Entscheidung. In jedem pädagogischen Prozess ist es so, dass der Lehrende oder die Lehrende ihre Entscheidung auch existenziell repräsentiert. Sie merken das daran, dass Lehrerinnen und Lehrer in den Klassen viel mehr über sich und ihre Wertentscheidungen mitteilen, als ihnen lieb ist. Und die Schüler kriegen an der Stelle viel, viel mehr mit, auch darüber, was gute und was schlechte Bildung ist, als eigentlich dann auch reflektiert wird.
Sagt Professor Dr. Ulrich Deller von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen Aachen. Was lernen wir und wie lehren wir? Zentrale Fragen in seinem Vortrag als Teil eines europäischen Seminars im Februar 2018 in Herzogenrath, Deutschland. Titel: Neue Wege gehen, neue Methoden wirksam in der Bildungsarbeit einsetzen. Eingeladen hat das Europäische Zentrum für Arbeitnehmerfragen EZA Königswinter. Mitveranstalter ist das Nell-Bräuninghaus Herzogenrath. Gibt es eigentlich Bildung ohne Wissen?
Bildung gibt es natürlich nicht ohne Wissen, aber Bildung hat wesentlich mehr Aspekte als nur zu wissen. Sie können das an der ganz einfachen, aber alltagssprachlich sehr verankerten Formulierung des Fachidioten sehen. Also ich kann sehr wohl sehr viel in einem Fach wissen, aber dann vielleicht trotzdem sehr engstirnig sein und ich bin dann zwar ein Fachmann, aber nicht gebildet.
Kann Bildung auch Lösungswege blockieren, weil sie sich gegenseitig im Weg stehen?
Natürlich wissen wir über unser Leben nicht alles das, was wir eigentlich wissen könnten oder sollten, um Entscheidungen zu fällen. Und manchmal müssen wir Entscheidungen fällen, wohl wissend, dass wir nichts wissen oder zu wenig wissen. Wenn Sie rauchen, dann wissen Sie, das ist schädlich, aber Sie hören es vielleicht trotzdem nicht auf. Und wenn Sie spielsüchtig sind, dann wissen Sie vielleicht, dass das, was Sie da machen, eine Katastrophe ist. Aber Sie sind in dieser Sucht verfangen. Das Wissen alleine reicht nicht aus, um von einem gebildeten Menschen zu sprechen.
Der Mensch macht es letztendlich?
Der Mensch macht es immer, das ist schon klar. Es sei denn, wir würden die künstliche Intelligenz so weit entwickeln, dass die Digitalisierung dazu führt, dass wir gemacht werden. Und es gibt ja ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, wie zum Beispiel Jerome Lanier, wir sind gar nicht die Kunden der großen Konzerne, Facebook, Amazon etc., sondern wir sind deren Produkt.
Die digitale Welt wurde hier nach Ihrem Vortrag kontrovers diskutiert und die hält ja auch im Bildungswesen Einzug. Freier Zugang zu Wissen im World Wide Web ist ein weiteres Stichwort. Ist das eine Möglichkeit, um die ungleichen Bildungschancen aufzuheben?
Wir haben ja schon einen sehr großen Unterschied in der Nutzung des Internets. Also diejenigen, die das Internet in der Tat konstruktiv und auch als Informationsquelle benutzen, die das Internet mitgestalten, ist eine kleinere Gruppe im Vergleich zu denen, die das Internet als Kommunikationsmedium nutzen und sich auch den Regeln des Mediums unterwerfen. Und daher gibt es eine ganze Reihe ernstzunehmender Forscher, die einen Unterschied machen zwischen den Interagierenden und den Interagierten.
Digitale Bildungsmedien, künstliche Intelligenz, eine Herausforderung für Bildungspolitiker und Pädagogen und letztlich auch für die Menschen, die auf irgendeine Art und Weise Bildung erwerben?
Ich finde, das ist zunächst mal eine riesige Herausforderung für Ethiker, weil wir der künstlichen Intelligenz ethische Entscheidungen nicht überlassen dürfen. Das beginnt jetzt im Moment schon bei der simplen Frage, wird das Auto so gesteuert, dass es dem einzelnen Fußgänger ausweicht, um ihn nicht zu überfahren, dafür aber in den LKW reinfährt und die Insassen gefährdet? Oder ist das Auto so programmiert, dass es auf jeden Fall die Insassen schützt, egal ob dabei irgendwer überfahren wird?
Sie haben das Wikipedia als ein digitales Lexikon empfohlen. Meine Berufsgruppe im Journalismus sieht dieses Online-Lexika kritisch. Fakten und Fiktion liegen eng beieinander.
Ich habe das empfohlen, um einfach auch Meinungen mitzugestalten und Themen mitzubeeinflussen. Ich stehe Wikipedia als solchem in der Tat genauso skeptisch gegenüber. Da folge ich der Beurteilung von Jeroen Lanier, der sagt, es gibt keine Schwarmintelligenz. Es gibt nicht die Verbesserung der Intelligenz, wenn man Millionen dumme Beiträge zusammenfasst, dass sie dann plötzlich intelligent werden. Und es kann nicht so sein, dass der Einzelne, der eine super kluge, intelligente Idee hat, dadurch begrenzt wird, dass viele sagen, das können wir aber nicht nachvollziehen.
Gibt es negative Auswirkungen von Bildung und Wissen?
Also wenn Herr Trump wirklich gebildet wäre, würde er bestimmte Dinge über andere Menschen nicht sagen, weil zur Bildung gehört auch, dass man soziale Fähigkeiten hat, dass man auch in einer bestimmten Art und Weise ethisch aufgestellt ist. Das Zweite ist, ich würde einen Unterschied sehen zwischen Bildung einerseits und dem absoluten Machtwillen, andere zu dominieren. Also wenn Bildung eine Bedeutung hat, dann hat sie auch im sozialen Sinne eine Bedeutung und trägt dazu bei, dass Menschen eben nicht unterdrückt werden.
Gibt es ein ideales Seminar, das die Lehrenden und Lernenden voneinander profitieren lässt und gleichzeitig Spaß macht?
Das erste ist Dialog. Also Lehrende sind keine Besserwisser, sondern sie tragen bei zur lehrhaften Selbstverständigung über das Dasein. Das heißt, ich leiste einen Beitrag dazu, dass andere anfangen, sich Gedanken zu machen, deren Gedanken beeinflussen mich. Und in diesem Sinne ist es dialogisch. Und der zweite Begriff ist Mitwirkung. Bildung hat immer den Charakter von Selbstbildung. Es ist nie der Nürnberger Trichter, wo wir irgendwas einfüllen, sondern Anregungen, die Lehrende geben, werden von Lernenden aufgenommen, verändert, weiterentwickelt und wieder zurückgespiegelt. Und diese Form von Mitwirkung ist zentral, weil ansonsten Bildung nicht stattfinden würde.
Wir lernen durch das eigene Leben, wird gesagt. Durch die alltäglichen Erlebnisse lernt ein Individuum dazu und entwickelt sich. Ist dieses Alltagswissen heute noch von Bedeutung, wo doch für das berufliche Wissen und das Wissen um die Probleme der Welt ein viel höheres Bildungsniveau erwartet wird?
Das hat zwei Aspekte, was Sie da ansprechen. Der eine Aspekt ist, dass man die Bürger in ihrem Alltagswissen ernst nimmt. Und da gibt es eine ganze Menge Ansätze, gerade in sozialen Projekten, die auf Teilhabe hin angelegt sind. Geschichtsschreibungen eben auf der Ebene individueller Geschichten zum Beispiel. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass man das auch hochholt, dass man das auch reinholt. Du spielst eine Rolle, du hast Bedeutung. Das Zweite ist, wenn man pädagogische Prozesse plant, dann tut man das, weil man den Lernprozess nicht dem Zufall überlassen will. Natürlich kommt man durch Teilhabe zum sozialen Umgang und durch Erfahrung kommt man zur Kenntnis. Aber wenn wir die Aspekte von sozialem Umgang und von Kenntnis nicht dem Zufall überlassen wollen, dann müssen wir sie verantwortungsbewusst planen und das ist eben die zentrale Herausforderung für Bildungsveranstaltungen.
Was haben Sie denn heute gelernt?
Ich habe an zwei Stellen sehr viel gelernt. Das eine ist, nochmal genauer hinzuschauen, wer sind denn eigentlich die Teilnehmer in diesen Arbeiterbildungsveranstaltungen? Und das zweite, was ich gelernt habe, ist, noch einmal neu darüber nachzudenken, ob meine Kritik an der Digitalisierung unserer Gesellschaft eher dazu angelegt ist, den Leuten Angst zu machen und ob ich dann nicht meine Sorgen übertrage. Und sowas ist nie gut, weil meine Sorgen sind meine Sorgen, aber sie könnten ein Ausgangspunkt sein, weil ich vielleicht doch auf den Schultern von Riesen stehe und schon ein bisschen weiter gucke.